Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Das ist also mein Vater, der mich hier angeschickt hat. hat er gesagt: Hey, vergiss nicht zu sagen, das ist das Chor, wo dein Grossvater aufgewachsen ist. Der Alex Wittmer, vielleicht kennt man ihn hier noch. Genau, er ist hier anscheinend aufgewachsen. Das ist mir eine sehr grosse Ehre, dass ich heute hier sein darf. Genau. Wie geht's? Wie geht's dir? Sehr oft begrüßen wir uns doch mit so einfachen Floskeln auf der Strasse. Wir Jungen oft nur mit Handschlag. Und selten merke ich, ist die Frage eigentlich ernst gemeint. Oft ist sie nur eine Floskel, um gar nicht erst in ein tiefes Gespräch zu kommen und dann schnell vielleicht sogar weiterzulaufen. Also von dem her kann man sagen, oberflächlich und rein soziales Smalltalk. Aber meistens antworten wir auf die Frage, wie geht's? Oder alles klar? Also mit einem Gut? Oder ja, es geht. Obwohl es eigentlich in unserem Innersten überhaupt nicht so aussieht. Also spielt die Antwort, die wir gerne, eigentlich gar keine Rolle. Ein echtes Gespräch findet sehr selten statt. Also so ist das auf jeden Fall bei mir der Fall. Wie wär's, wenn wir ab jetzt da uns anders würde begrüßen. Zum Beispiel: Hallo Meron. Wie geht's so in deinem Innersten? Hallo Astrid. Wie sieht's so in deinem Herzen aus?
Schau mal doch in die
Nacht. Was hat das gemacht mit euch? Ist ein bisschen privat gewesen. Genau. So, so direkt bist du vorher fast schon gesehen, gell, da vorne? Genau. Nein, also ehrlich gesagt, das ist ungewohnt, das ist privat. Und darum wäre ich so ein bisschen für einen Kompromiss, vielleicht so von der Formulierung her, was beschäftigt dich in letzter Zeit? Oder wie läuft es so bei dir in letzter Zeit? Ich denke aber, dass sogar diese Formulierungen uns oft würde es nachgehen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich glaube, der Faktor Zeit ist so ein Punkt, oder? Man hat oft einfach keine Zeit. Oder dann ist es Tagesform. Das kenne ich bei mir selber. Man ist nicht immer genau gleich gut drauf. Man hat einfach keine Lust auf ein Gespräch. Aber ich glaube auch, dass wir sehr oft einfach mit uns selber so stark beschäftigt sind. Und dann kommt uns vielleicht noch jemand entgegen, wo wir sowieso am liebsten würden die Strassenseite wechseln. Ich finde aber, gerade so im Gemeindekontext, sollten wir uns öfters ehrlicher fragen, wie es uns wirklich geht. Wenn man aber diese Frage stellt, dann muss man auch damit rechnen, dass eine Antwort kommt, die dann eben ein tiefes Gespräch lanciert. Und dazu braucht es Mut, es braucht Vertrauen zueinander. Aber ich möchte uns heute auch so ein bisschen positiv herausfordern, aufeinander zuzugehen, ehrlich Fragen zu stellen, offener und aufmerksamer miteinander zu sein. Und warum mache ich so den Einstieg? Wenn man mir in letzter Zeit die Frage gestellt hat, so eine tiefe Frage jetzt für Astrid oder Meron, dann wäre ich wahrscheinlich auch im Erdboden versunken. Verschiedene Situationen in meinem Alltag haben unterschiedliche Reaktionen von mir hervorgebracht. Und ich habe verschiedene Situationen erlebt in meinem Leben, wo ich mich angefangen habe, wieder mal neu selbst hinterfragen. Zum Beispiel Fragen wie: Warum bin ich zu so etwas fähig? Zu so einer Reaktion? Zu solchen Gedanken? Warum ertappe ich mich so oft, dass mir ungesunde Muster einholen und entmutigt zurücklassen? Warum bin ich oft so lieblos, so hart, ungeduldig oder ich kann mich nicht mit anderen Menschen freuen? Obwohl es doch mein Gebet ist, geduldig zu sein, zu lieben und mich mit anderen freuen zu können. Und in diesem Moment von der Selbstzweifel fühle ich mich oft leer. Ich fühle mich unwürdig und ich drehe mich in einen ungesunden Gedankenkreis. Und ich merke, dass mein Herz schwer wiegt, ich behalte es aber für mich. Kennst du das? Für dein persönliches Leben? Dann bin ich in mein Büro gegangen, in der Heilsame Gundeli, und habe eine Broschüre entdeckt. Und dort in dieser Broschüre, also auf dieser Broschüre, ist gestanden, der Vers, den darfst du mal gerne einblenden. Meron, hast du das mitgenommen? Genau. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich das gesehen habe, das hat mich getroffen. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn mit mir nicht in Ordnung? Wie ist es möglich, dass ich ein verhärtetes Herz habe? Ich bin doch gläubiger Christ. Das habe ich mir so gesagt. Und in Markus 8, 17, da sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, dass sie ein verhärtetes Herz haben, weil sie das Wunder von der Brotvermehrung nicht geistlich haben können erfassen. Aber wie kann das sein? Die Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen sind, sie haben gesehen, wie Tote auferweckt werden, Aussätzige geheilt, Kranke gesund und Besessene befreit worden sind. Und trotzdem haben sie verhärtete Herzen gehabt. Wenn also sogar die Jünger, die mit Jesus so eng unterwegs gewesen sind, betroffen gewesen sind, dann ist es doch für uns umso wichtiger, dass wir lernen, unsere Herzen zu bewahren. Also ihr merkt schon ein bisschen die Thematik. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie und warum sich ein Herz verhärtet und wie man sein Herz behüten kann. Darüber wollen wir heute Morgen gemeinsam nachdenken. Das Herz, das ist so eines der zentralsten Themen, die die Bibel aufnimmt. So die Luther-Übersetzung 2017 fasst das Thema Herz 870 Mal auf. Also das heisst, circa jede zweite Seite kommt das Thema Herz vor, in irgendeiner Form. Und ich habe mal ein paar so Bibelstellen mitgebracht, um euch zu zeigen, was für eine Vielfalt das Thema mit sich bringt. Also wir lesen hier im Evangelium von Matthäus, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Oder auch die bekannte Worte von Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Oder in der Psalme, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Dann heißt es aber auch, euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, sodass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote haltet. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. In der nächsten Darstellung wird ersichtlich, dass sich in unseren Herzen, dass da sehr, sehr viele Aspekte zusammenfließen. Also wir sehen hier, wenn wir das mal anschauen, das Herz, das ist, hier ist übrigens unser geistliches Herz gemeint in erster Linie. Es ist der Ort, wo wir fühlen, von unseren Gefühlen. Es ist der Ort von unseren Gedanken. Und überlegt euch einmal, wie oft wir heute an diesem Tag uns schon Gedanken gemacht haben über etwas. Das Herz beschäftigt sich also mit unseren Gedanken. Es ist der Ort, wo wir glauben. Es ist der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Der Ort vom Willen. Also dort zeigt sich auch, wie wir handeln. Aber es ist auch der Ort, wo Gott prüft. Wie kostbar, empfindsam, aber gleichzeitig auch zerbrechlich ist doch unser Innerste. Und darum fordert uns Gott selber auf, unser Herz zu bewahren. Weil alles davon ausgeht. Alles, was im Leben sichtbar wird, die Entscheidungen, unsere Worte, unsere Handlungen, entspringt aus dem Inneren von unserem Herz. Der Vers redet aber auch davon, dass wir nicht einfach passiv bleiben sollen, sondern dass wir aktiv bewahren sollen. Und wie das Bewahren gelingt, das werden wir anschauen, aber zuerst gehen wir an einer anderen Frage nach. Und zwar, ich habe es schon ein bisschen angetönt, warum verhärtet sich überhaupt ein Herz? Und was macht ein verhärtetes Herz mit uns? Auch hier habe ich so 4 Punkte mitgebracht. Und die möchte ich mal so kurz zusammenfassen und auch so ein bisschen aus meinem persönlichen Leben erzählen. Gerade beim ersten Punkt wird das ziemlich schnell mal klar, was ich damit meine. Der erste Punkt, warum sich ein Herz verhärten kann, ist Sünde und Rebellion. Und ich glaube, dieser Punkt zeigt die folgenschwerste Ursache für unsere Herzen auf. Sünde wird unser Herz immer verhärten. Und wenn wir in Sünde leben, dann sollten wir möglichst schnell damit brechen und umkehren, damit sie nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Herzen nicht verhärten. Das heisst, entweder lassen wir den Prozess zu oder man wirkt dem entgegen. Ich mache mal ein Beispiel aus meinem Alltag. Wir wohnen im 5. Stock mit meiner Familie, oder gerade neben der Heilsarmee, wer schon mal im Gundeli war. Und im letzten Jahr ist es immer wieder zu starken Lärmstörungen gekommen. Zwei Nachbarn von uns unten dran, das sind zwei Einzelpersonen, haben sich regelmäßig bekriegt in der Nacht. Oder so, also wirklich so am 3, 4 Uhr morgens mit dem Hammer oder Werkzeug an die Türen, an die Wände, an die Heizung geschlagen. Und es ist so stark gewesen, dass wir zwischenzeitlich so als ganze Familie auswärts übernachtet haben, weil wir einfach mal Pause gebraucht haben und uns haben müssen distanzieren von dieser Situation. Mittlerweile, also die Polizei war natürlich sehr oft da gewesen, die haben nicht viel können machen. Und mittlerweile haben die zwei Streithähne ihre Koffer müssen packen und die Lärmstörungen sind vorbei. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass die Situation Spuren hinterlassen hat in meinem Herz. Ich reagiere immer noch sehr empfindlich auf alles, was jetzt in unserer Wohnung Lärm verursacht. Also was jetzt von uns ausgeht. Und mit zwei kleinen Buben ist das, und vor allem so kleinen Buben, ist das sehr oft der Fall. Also es wird einfach ab und zu laut, also eigentlich immer. Und jetzt kommt die Situation. Zum 5. Mal an diesem Tag, oder innerhalb von ein paar Minuten, habe ich Enea, meinem älteren Sohn, gesagt, er soll aufhören, so unnötigen Lärm zu machen. Aber er hat nicht auf mich gelost. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, oder? Alle, die älter sind oder so. Er hat nicht auf mich gelost. Zum 5. Mal. Und dann triggert mich das noch. Der Lärm und seine Reaktion haben meinen Puls auf 180 aufgetrieben. Also habe ich ihn etwas grob am Arm gepackt. Also wirklich grob für einen 6-Jährigen. Und diese kurze Situation hat die ganze Familie in einen Strudel von Sünde hinein katapultiert. Der Enea, mein ältester Sohn, der hat brüllt, Tamara, meine Frau, die hat mich angeschaut und ist enttäuscht gewesen und verletzt über meine Reaktion. Und ich habe mich selber überfallen lassen mit negativen Gedanken. Und der Josia, der Kleinste, der ist einfach auf der Seite gestanden und hat die Welt nicht mehr verstanden. Also durch eine einzige Handlung sind auf einmal alle im Raum mit Sünde konfrontiert gewesen. Warum sage ich das so explizit? Weil auf jede Handlung folgt eine Reaktion. Also ihr könnt euch mal vorstellen, was dann noch gedacht worden ist, was dann so noch gesagt worden ist, Schönes, oder wie man reagiert hat. Das tue ich jetzt nicht ausdeutschen, ihr könnt euch das vorstellen. Aber in dem Moment, ist noch spannend, hatte ich die Gelegenheit gehabt, auszubrechen, umzukehren, um Vergebung zu bitten, die Sache ans Kreuz zu bringen. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich wollte auf meinem eigenen Recht beharren. Und genau das war die Rebellion. Ich konnte spüren, wie der Heilige Geist mir eigentlich sagt, hey, Tim, schau mal, was für negativen Gedankenkreis du dir befindest. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, aber ich habe mich bewusst entschieden, in dieser Situation zu bleiben. Also Rebellion und Sünde betreffen in dem Moment nicht nur mich, sondern mein ganzes Umfeld und meine ganze Familie, die Menschen, die um mich herum sind. Wenn wir mit Hilfe vom Heiligen Geist in unserem Leben Sachen finden, die nicht gut sind, sollen wir uns sofort Jesus zuwenden. Denn wenn wir das nicht machen, fängt sich unser Herz an verhärten oder es wird krank. Das ist der erste Punkt. Dann Zweifel, Furcht und Unglauben. Im Markus-Evangelium, dort steht, Oder sagt Jesus zum Jairus, das ist der Mann, wo seine Tochter verstorben ist, fürchte dich nicht, glaube nur. Und zum Petrus, ein bisschen später, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also Furcht und Zweifel machen den Glauben unwirksam und kränken unser Innerste. Der Glaube auch ein Aspekt von unserem geistlichen Herz. Dann schleichende Anpassung an die Welt. Im Jakobusbrief heißt es, ihr Treulose, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Auch diese Worte sind doch eine deutliche Warnung. Mehr als Kirche, aber auch jeder einzelne von uns ist durch äußere Einflüsse herausgefordert, uns nicht schleichend der Welt anzupassen. Soziale Medien, Internet und all die Inhalte, die wir uns täglich konsumieren, vermitteln uns oft Bilder und Eindrücke, die unser geistliches Herz krank machen können. Sie beeinflussen, was wir für normal halten, was wir bewundern und womit wir uns denn identifizieren. Also ich bin im Fußballverein, das habe ich schon angetönt. Wenn ich in diesem Fußballverein über einen Witz mitlache, nach dem Training, wo zum Beispiel sexuelle Unmoral oder Diskriminierung enthalten tut, dann lasse ich zu, dass mein geistliches Herz krank wird. Warum? Weil es Sachen sind, die Gott nicht gut heissen und mit meiner Stillschweigenheit tue ich automatisch eine Art von Zustimmung signalisieren. Und darum tut uns die Bibel auffordern, sei wachsam und tue nicht Freundschaft mit der Welt schließen, sondern such die Nähe zum Herz von Gott. Denn nur ein Herz, das ganz Gott gehört, bleibt gesund und frei. Und wir kommen zum letzten Punkt, wieso unser Herz hart werden kann, ist der falsche Fokus. Ungehorsam und falscher Fokus. Denken wir mal ans Volk Israel, was sich immer wieder von Gott abgewendet hat, obwohl er sie aus der Sklaverei von Ägypten befreit hat. Und ich glaube, dort sind wir auch irgendwann. In einer Predigtserie hat mir der Adi gesagt, wenn das stimmt. Sie haben bald wieder zurückgedacht ans gute Essen, ans Trinken, was sie dort hatten. Sie haben sich danach gesehnt, wieder zurückzugehen in die Sklaverei. Es ist so heftig, oder? Wie schnell sich Menschen ändern können. Sie haben nicht auf die Versorgung von Gott vertraut. Der falsche Fokus hat dazu geführt, dass sie 40 Jahre lang in der Wüste umgewandert sind, damit sie Gott neu ausrichten kann, damit sie neu erneuert werden. Also lasst auch unseren falschen Fokus ablegen, unsere falschen Erinnerungen und unseren Sinn durch das Wort Gottes erneuern. Das sind jetzt alles so Punkte, wo unser Herz hart werden können, wo unser Herz krank wird. Und jetzt möchten wir an eine andere Frage nachgehen. Was macht jetzt das harte Herz mit mir? Ein verhärtetes Herz zu haben, bedeutet, dass man vom Verstand her weiss, was die Wahrheit ist. Aber das Wissen, das ist nicht wirksam. Oder in anderen Worten, ein verhärtetes Herz haben bedeutet nicht, dass man die Wahrheit nicht kennt, sondern es bedeutet, dass du die Wahrheit nicht verstehst, dass sie dich verändern tut. Und da ist mir so das Gleichnis vom Bauer und den vier Ackerböden in den Sinn gekommen. Das kennt ihr sicher? Das Gleichnis, das Jesus erzählt. Ein Bauer möchte aufs Feld gehen und möchte säen. Und die Samen, die er säen, die fallen auf unterschiedlichen Boden. Sie fallen als erstes auf den Weg und die Körner werden von den Spaziergängern zertreten oder die Vögel tun sie aufpicken. Andere fallen auf felsigen Boden. Die Körner gehen auf und vertrocknen aber schnell wieder. Ein weiterer Teil fällt zwischen Disteln und die Saat geht mit dem Unkraut auf, aber es wird durchs Unkraut versteckt. Und ein letzter Teil fällt aber auf guten Boden und bringt hundertfach Frucht. Nachher erklärt uns Jesus, was das bedeutet. Und ich lese es mal vor, aus Lukas 8, 11 bis 15. Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich wieder ab. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören, doch dann gehen sie fort. Sie ersticken in Sorgen, in Reichtum und in Freuden, die das Leben bietet. Daher bringen sie keinen Ertrag. Aber ein Teil fällt auch auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenen und bereitwilligen Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie viel Ertrag. Das harte Herz, das erinnert mir an der felsige Boden. Ein krankes, hartes Herz schafft es nicht, gesunde Wurzeln zu schlagen. Ein hartes Herz kann sich nicht ausdehnen. Es kann sich nicht ausstrecken. Wie auch die Pflanzen auf dem felsigen Boden keine Wurzeln haben können schlagen. Kein Wachstum, kein Anschluss an die Quelle vom Leben. Es trocknet aus und es bleibt verkrustet zurück. Es bringt keine gute Frucht hervor, sodass andere davon könnten profitieren. Ganz im Gegenteil, ein hartes Herz hat negativ ansteckende Wirkung. Jetzt sagst du, ja super, hoffnungslos, oder? Was können wir jetzt machen, wenn wir merken, dass unser Herz so hart ist oder so verkrustet, so gefühlslos? Und auch hier habe ich so 4 Punkte mitgebracht und die halten wir jetzt den anderen 4-mal entgegen. Kehr um, ist der erste Punkt. Es ist ähnlich wie bei einer Verhärtung bei einem Muskel. Am Nacken, am Rücken, an der Wade. Am meisten Wirkung entfacht doch eine entzündungshemmende Creme, wenn man sie sobald nach der Ursache auf die verhärtete Stelle auftragen. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Nein, Spaß. So ist es doch auch bei der Verhärtung von unseren Herzen. Du sie erkennen, kehr um, komm zu Jesus, bekenn deine Schuld und bitt um Vergebung. Er will deine Übertretung auslöschen. Es heisst, einmal vergeben, tut er sich nicht mehr daran erinnern. Lass dich in dem Moment neu von Gottes Wahrheit füllen. Und lade den Heiligen Geist ein, dass er dein Herz heilt und jetzt neu formen. Je länger dass man wartet, desto länger plagt man sich unnötig mit den Folgen der Sünde um. Der zweite Punkt, ziehe am Unglauben den Stecker. Zweifel und Furcht sind keine Früchte vom Heiligen Geist, sondern Sachen, die unseren Glauben und das Vertrauen auf Gott beeinträchtigen. Wenn also so Gedanken aufkommen, Zweifel, Furcht oder negative Gedanken, wirklich so wie ein Sturm über einen hereinprasseln, dann können wir das jetzt mit Gottes Wort identifizieren. Und wir können das dem entgegenhalten. Im 2. Timotheus 1,7, da steht nämlich, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das bedeutet, nicht der Geist von der Furcht, der Heilige Geist bewirkt keine Angst, Unsicherheit oder Fähigkeit, sondern von der Kraft. Er gibt Mut, innere Stärke und Standhaftigkeit. Es ist ein Geist von der Liebe. Er lässt uns mit echter göttlicher Liebe handeln, wenn wir uns von ihm füllen lassen. Von der Besonnenheit, das heisst auch Selbstbeherrschung. Er schenkt uns Klarheit, Ruhe und er schenkt, dass wir gute Entscheidungen können treffen. Um am Unglauben den Stecker zu ziehen, müssen wir aber das Wort Gottes kennen. Wir müssen regelmäßig darin lesen. Jesus selber hat immer auf die Schrift Bezug genommen, wenn er herausgefordert worden ist. Der nächste Punkt, verhärt dein Herz für die Welt. Wir können also den Prozess von den verhärteten Herzen umkehren, indem wir sensibel für das werden, was Gott für uns möchte und erkennen, wo uns Gott etwas anbieten möchte, wo uns eigentlich schadet. Und weil wir das jetzt identifizieren können, wie das anfängt mit diesen verhärteten Herzen, können wir sie auch aufhalten. In der Bibel heisst es, die Schafe folgen am Hirt, weil sie ihm seine Stimme hören. Und sie flüchten von dieser Person, die einfach kommt und ruft, weil sie dieser anderen Person ihre Stimme nicht kennen. Also wir prüfen alles am Wort Gottes. Und wenn es etwas gibt, wo am Wort Gottes nicht entspricht, dafür tun wir unsere Herzen verschließen oder unsere Augen und Ohren zumachen. Und als letzter Punkt noch, hab ein Ziel vor Augen, anstatt einen falschen Fokus. Wir geraten doch so oft einfach auch in Schwierigkeiten, weil wir alle möglichen Alternativen in Betracht ziehen. Und wir denken darüber nach, was gäbe es sonst noch. Bewusst Entscheidungen zu treffen und dabei die Gedanken völlig auf Gott ausgerichtet zu haben, das trägt dazu bei, dass man den Fokus nicht verliert. Wer sein Vertrauen auf Gott setzt, ganz auf Gott setzt, kommt ans Ziel. Jetzt sagst du, okay, ich bin die Punkte durchlaufen, ich habe das versucht, ich bin umgekehrt, ich habe alles ans Kreuz gebracht und ich habe Gottes Geist neu eingeladen. Was kann ich denn jetzt machen, dass mein Herz in Zukunft auch bewahrt bleibt? Und das Coole ist eben auch an der Bibel, genauso wie es in der Bibel so viele Aufforderungen gibt, das Herz zu bewahren, es gibt genau gleich viele Stellen und Ratschläge, wie wir das machen können. Das Buch von den Sprüchen, wo Meron schon einen Teil daraus gelesen hat, das ist voll mit so guten Ratschlägen. Und wenn ihr Zeit habt, dann schlägt mal in der nächsten Woche die Kapitel im Buch Sprüche 3 bis 9 auf. Ich gebe euch mal so einen kleinen Vorgeschmack. Dort steht zum Beispiel, also es geht immer noch darum, wie behüte ich jetzt das Herz? Muss man schauen, ich kann weiter, nein. Dort steht zum Beispiel, vertraue Gott von ganzem Herz und handle nach seinem Wort. Es heisst im Buch von der Sprüche, es tut deine Lebensjahre verlängern und du Frieden mehren. Beobachte Jesus mal ganz genau, wenn du die Bibel lesen. Es sind immer so oft Geschichten, oder, die wir schon so oft gelesen haben. Aber schau mal ganz genau, wie Jesus reagiert, wie er am Mitmensch begegnet und wie er dann nachher handelt. Es wird nämlich auch dein Handeln und deine Absichten verändern. Schreibst du auf? Es heisst auch, erwerb Weisheit und Verständnis. Jesus ist für uns zur Weisheit geworden. Das heisst, in ihm zeigt sich, wie Gott denkt, wie Gott rettet, wie Gott handelt. Darum nochmal, schau auf Jesus und lass die Weisheit in dein Herz. Dort steht auch, ehr Gott mit deinem Besitz. Sei grosszügig und es wird dir auch geben. Verstrick dich nicht in blöde Machenschaften. Widerstand der Versuchung. Mach die erworbene Weisheit zu einer Waffe, wo du der Versuchung kannst entgegenhalten. Miet den Weg, wo die Welt dir vorschlägt. Mach keinen Schritt drauf. Gang vielmehr den Weg der Gerechten. Es heisst aber auch, sei fleissig und nicht faul. Es gibt so einen Vers, geh hin zu Ameise, du Faulo, und lerne von ihr. Also warte nicht darauf, dass dich jemand antreibt, sondern sei vorausschauend. Gott möchte das belohnen, die Treue, auch im Hintergrund. Und als letztes steht auch, acht auf das, was du redest, auf das, was du bekennst, auf das, was du hörst und auf das, was du siehst. Sprich Wahrheit über dich und andere aus. Das sind alles so Aspekte, wie wir unsere Herzen bewahren können. Und ich komme zum Schluss. Als ich das so bewegt habe, in meinen eigenen Gedanken und in meinem Herz, als ich so den Prozess habe durchmachen musste, aufgrund von den Situationen, die da stattgefunden haben, da habe ich so wie ein Brennen verspürt. Lasst uns doch einander anspornen, Jesus mit Unteilten, das heisst mit ganzem Herzen, nachzufolgen. Ich glaube, darum sind wir in eine Gemeinschaft hineingestellt. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und als Kirche in der Gemeinschaft erleben, wie kranke und harte Herzen gesund werden, verändert werden, wie steinerne Herzen austauscht werden. Lasst uns doch einander in Liebe in unsere Leben hineinsprechen. Einander herausfordern, vielleicht einmal mit der Frage, wie geht es deinem Herz wirklich? Möchten wir zusammen beten? Wollen wir zusammen vor das Kreuz kommen? Es muss nicht immer ein Anliegen geben. Ich glaube, wir müssen das viel öfters machen. Zusammen, gemeinsam die Herzen Jesus hinhalten. Und wenn du heute da bist und sagst, ich habe schon länger das Gefühl, dass mein Herz schwer und hart ist, dann halt es heute Gott nochmal neu hin und bitte ihn um Vergebung. Vielleicht gibt es aber auch so Muster, wo du immer wieder reingehst, wo dein Herz vielleicht auch gefühlslos machen. Dann bitte Gott nochmal um Vergebung und lad den Heiligen Geist ein, dass er den Ort, dass er den Raum füllt. Wenn du sagst, hey, mein Herz hat einmal so für Jesus brennt und mittlerweile sieht es aus wie so ein ausgeglühter Lavastein, das durchlöchert, verkrustet, trocken. Vielleicht hast du keine Kraft mehr oder bist immer wieder enttäuscht worden. Dann bete, dass Gott nochmal ein Feuer entfacht. Vielleicht sagst du aber auch, es fällt mir einfach schwer zu glauben. Dann halt dein Herz heute Gott noch einmal hin. Und ich möchte mit zwei Bibelfers schließen und die möchte ich uns heute Morgen noch mitgeben. Wir beten, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und Gott antwortet darauf, ich will dir ein anderes Herz geben und dir einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus deinem Leib wegnehmen und dir ein fleischernes Herz geben. Amen.